Vor rund 25 Jahren gingen die Unternehmen typischerweise nach 4-5 Jahren an die Börse. Das heißt, sie haben ihre Finanzierungsrunde gekriegt und dann irgendwann sind sie an die Börse gegangen, wenn es erfolgreich war. Das war sozusagen der einzige Kanal, um Liquidität zu bekommen, indem das Unternehmen entweder verkauft wurde oder an die Börse ging. Heute sind Unternehmen oft im Schnitt mehr als 13,5 Jahre privat gehalten. Es gibt Unternehmen, die müssen noch nie an die Börse gehen. Und zwar die Frage ist, die man sich stellen muss, warum gehen eigentlich Unternehmen überhaupt an die Börse?
Das wollte ich gleich fragen. Ja, was sind eigentlich die Beweggründe heutzutage noch, dass man an die Börse geht?
Das eine ist natürlich Kapitalerhöhungen. Das heißt, man geht typischerweise an die Börse, macht eine Kapitalerhöhung und erschließt sich einem Anlegerkreis, der neu ist. Das sind einfach die Börseninvestoren. Und zweitens die Liquidität. Bei dem Kapital ist es so, dass die privaten Märkte mittlerweile unendlich viel Kapital haben. Es gibt keinen Grund, dass eine gute Firma kein Kapital bekommt.
Willkommen bei Unlocked, dem Podcast von Swissquote, der denjenigen eine Stimme gibt, die die Regeln hinterfragen und ihre Branche neu denken. Er erhielt seine erste Aktie mit 14 Jahren, entdeckte, dass Investieren genauso kreativ sein kann wie Kunst, verbrachte einen Teil seiner Jugend mit Graffiti und baute schließlich eines der führenden Fintechs im Bereich Private Markets in der Schweiz auf. Unser heutiger Gast ist Andreas Betzner, Gründer und CEO von Stableton, einem Unternehmen, das den Zugang zu Private Equity für ein deutlich breiteres Publikum öffnet. Andreas, willkommen bei Unlocked.
Vielen Dank, Cyril. Danke für die Einladung.
Andreas, du sagst oft, dass deine Leidenschaft für das Investieren begann, als dein Vater dir mit 18 deine erste Aktie geschenkt hat. Erinnerst du dich noch, welches Unternehmen das war, was du in dem Moment gefühlt hast und ob du damals schon gespürt hast, dass daraus mehr als nur ein Hobby werden könnte?
Effektiv war ich sogar 14. Ich habe damals zu meiner Konfirmation zwei Aktien geschenkt bekommen von meinen Eltern und habe natürlich damals noch nicht gewusst, welche Auswirkungen das Ganze haben wird auf mich und meine Karriere später. Ich weiß noch, also dazu mal wusste ich es natürlich nicht, habe es noch nicht so ganz realisiert, was das bedeutet. Aber als ich dann studiert hatte, habe ich dann gesehen, dass die beiden Aktien sich recht unterschiedlich entwickelt hatten. Die eine Aktie war eine lokale Schuhfirma namens Salamander, die dann nachher Konkurs gegangen ist. Und die andere war Daimler, heute Mercedes-Benz Group, hat sich extrem gut entwickelt. Und da habe ich so das erste Mal eine Passion entdeckt fürs Investieren, dass man eigentlich nur mit Investieren sein Geld verdreifachen kann bis dazu mal. Und das fand ich immer ganz spannend. Und danach hat sich es natürlich auch gut weiterentwickelt.
Also finde ich jetzt auch noch ein unübliches Geschenk, eigentlich eine Aktie zu bekommen. Was war dann die Verbindung von deinem Vater zum Investieren? Also hat er schon sehr früh angefangen zu investieren?
Da muss ich sagen, ehrlich gesagt, nein. Also von meinem Vater habe ich das sicher nicht gelernt. Ich weiß auch nicht, wie das dazu mal kam, aber typischerweise kriegt man ja irgendwie Schmuck oder genau. Geld. Und in dem Fall war das einfach eine für mich richtige Entscheidung dazu mal.
Und ich hoffe, du hast die Aktie immer noch im Depot behalten.
Die sind nicht mehr vorhanden.
Nein.
Ich habe dann während dem Studium auch so viele andere neue Freunde kennengelernt, habe dann mich dann intensiver mit den Themen beschäftigt und habe dann auch selber Aktien ausgewählt. Das war einfach nur Zufall dazu mal.
Eben, du hast ja offen über deine Zeit als Graffiti-Künstler gesprochen. Graffiti und Investieren sind jetzt nicht auf den ersten Blick sehr eine naheliegende Kombination. Was hat dir diese Phase deines Lebens über Risiko, Kreativität und das Hinterfragen von Regeln beigebracht?
Also Graffiti war für mich als Jugendlicher sicher eine prägende Tätigkeit. Also vielleicht kurz im Hintergrund. Ich habe angefangen mit 12 Graffiti zu sprühen, habe dazu mal professionell Graffitis gesehen und habe gedacht, die werden mit Pinsel gemalt und habe dann selber irgendwie Graffiti angefangen, ohne es zu wissen, dass ich das eigentlich mache und habe dann mit der Zeit erst entdeckt, dass es sowas ja auch professionell gibt. Und dann irgendwann hatte ich angefangen, die ersten Aufträge zu akquirieren und das hat auch so wahrscheinlich die Beziehung zu Unternehmertum und zu dem, was ich heute mache. Also bevor man effektiv ein professionelles Graffiti oder einen Auftrag sprüht, wo man dafür Geld kriegt, muss man natürlich erst den Auftrag akquirieren. Und das heißt, dazu mal habe ich erstens mal schon meine unternehmerische Passion sozusagen ausgelebt, indem ich dann zu Unternehmen gegangen bin, zu Städten und habe sie überzeugt, dass bevor sie die Wand wieder neu streichen, dass ich am besten dort ein Graffiti drauf mache. Und so habe ich dann innerhalb von rund 10 Jahren bestimmt über 70.000 Euro verdient als Jugendlicher. Und das Zweite, glaube ich, was noch wichtig ist im Bereich zum Unternehmertum, Graffiti ist ja auch noch sozusagen eine sehr kreative Ader, wo man eigentlich vor einer weißen Wand steht und sich noch nichts vorstellen kann. Und nachher als Künstler weiß man aber schon, wie es nachher ungefähr aussehen soll. Das heißt, man sieht vielleicht Opportunitäten, wo andere nur eine weiße Mauer sehen. Und das ist auch, glaube ich, eine gute Analogie zu dem, was wir heute mit Stableton tun.
Und ist das Graffiti immer noch ein Thema für dich? Also machst du das noch als Hobby oder ganz aufgehört?
Ich habe damals nach dem Ende vom Studium dann ganz aufgehört, habe dann weniger Zeit gehabt, wobei wir vor 3 Jahren so einen Graffiti-Workshop mit Stapleton hatten. Hier gibt es ja auch in Zürich. Da gibt es auch Hall of Fames, wo man dann legal sprühen kann. Also die Passion habe ich immer noch, aber leider nicht mehr die Zeit.
Eben, ihr bei Stapleton seid ja im Private Equity-Bereich tätig. Wie kam es genau dazu, dass ihr in Private Equity investiert? Also was war dazu mal der Ursprung der ganzen Idee?
Ich glaube, ich bin allgemein als Person eine relativ neugierige Person, die alle möglichen Sachen immer aufnimmt auf dem ganzen Weg. Und bevor ich Stapleton gegründet hatte, war meine Karrierewahl und meine Sachen irgendwo eher zufällig. Im Nachhinein hat das alles ganz schön Sinn gemacht. Also hat angefangen dazu mal für mein Interesse am Investieren. Dann gab es manche Themen, wo, glaube ich, auch Einfluss hatten auf mich. Nummer eins, habe ich mich schon für Unternehmertum interessiert, hab dazu mal schon, war ständig schon Lebensberater und sehr viel investiert. Ich war als Praktikant bei Merrill Lynch, habe dann gesehen, wie große Investmentbanken das machen und habe dann diverse Stationen gehabt. Vielleicht kann ich da nochmal später detailliert darauf eingehen, aber letztendlich habe ich eben gesehen, dass es eine Anlageklasse ist, die extrem spannend ist, aber extrem schwierig zugänglich.
Genau, also du hättest ja wirklich auch eine klassische Karriere im Finanzbereich machen können. Was genau hat dich dazu geführt, ein eigenes Unternehmen zu gründen?
Ja, ich bin schon immer, glaube ich, als Person so ein Unternehmertyp. Also und auch in der Familie war das eigentlich normal. Also alle meine Familienmitglieder waren Unternehmer, vom Metzger über einen Hemdenhersteller etc. Und ich habe auch ja mich schon oft eben damit auseinandergesetzt während dem Studium. Und also vielleicht meine erste, also unternehmerische Tätigkeit hatte ich schon als Kind, indem ich Flaschen zurückgegeben habe und Wägen am Flughafen. Und nachher dann nach dem Studium habe ich mich dann 2 Jahre nach dem Studium mit meinem damaligen Studienkollege selbstständig gemacht, habe meine eigene Hedgefonds-Firma aufgebaut, 2 Jahre nach dem Studium. Und dann war auch die Frage, wieso macht ihr das? Und dann war einfach die Konklusion, ja, wenn es andere können, dann können wir das auch, müssen es einfach nur probieren. Und dann habe ich, und so hat sich das Ganze entwickelt.
Jetzt eben, jeder Unternehmen hat ja eine Geschichte, die er nie vergisst, ein Kundengespräch, ein Pitch oder eine Absage oder ein Moment des Zweifelns. Was ist so deine Geschichte?
Ich glaube, jetzt in dem Rahmen von Stapleton hatten wir 2 signifikante, würde ich sagen, Themen, die wir dann dazu mal gesehen hatten. Nummer 1, wir hatten ursprünglich angefangen als eine Plattform, die erweiterten Zugang gibt zu Alternative Investments und Private Markets. Im Jahr 2020 haben wir dann bei der Finanzierungsrunde von Revolut bei 5 Milliarden Bewertung teilgenommen. Heute ist die Bewertung ja, wird prognostiziert bei rund 100 Milliarden liegen. Das heißt, eine ganz gute Entwicklung. Und konnten wir dazu mal teilnehmen, aber nur indirekt. Und das war so der augenöffnende Moment, wo alle unsere Kunden sagten, okay, ich möchte investieren, unbedingt. Und dann haben wir sozusagen uns nur noch ausschließlich auf den Bereich Private Blue Chip Technology Companies fokussiert, aber mit dem Ziel dann auch direkt zu investieren und nicht über andere. Das ist das Erste. Und im Jahr 2022 war ja dann diese Fintech-Venture-Krise, wo alle börsennotierten Fintech-Unternehmen extrem zurückgingen, die Bewertung ging zurück, Venture Capital Funding war dead und auch Fundraising war dead und Secondary Markets waren tot. Und wir haben als Firma uns viel zu breit aufgestellt gehabt. Wir waren nirgends wirklich richtig, richtig gut, sondern wir waren überall dabei. Und zu dem Zeitpunkt war es wirklich schwierig. Und dort haben wir dann entschieden, dass wir einfach nicht nur mit verschiedenen Ansätzen investieren, also einerseits mit Meinung, andererseits systematisch, sondern nur noch diesen indexbasierten systematischen Ansatz fahren, wo wir systematisch Zugang bieten zu den erfolgreichsten Technologieunternehmen. Und da kam auch dann die Idee von einem Indexfonds für private Tech-Firmen, den wir ab dann 100%ig verfolgt haben und haben auch nichts anderes mehr gemacht.
Du hast es kurz erwähnt, bei Revolut habt ihr indirekt investiert, jetzt investiert ihr nur noch direkt. Kannst du vielleicht ganz kurz den Zuschauern und Zuschauern erläutern, was genau der Unterschied ist?
Also ein bisschen komplexer, aber all diese Firmen sind ja private Unternehmen. Und diese privaten Unternehmen haben Aktionäre, also die börsennotierten Unternehmen haben entsprechend börsengehandelte Aktien. Aber diese privaten Unternehmen haben eben private oder andere Aktionäre, die man sozusagen entweder kontaktieren muss, damit sie einem ihre Aktien verkaufen. Das heißt, sogenannte Sekundärmarkttransaktionen, wo wir von bestehenden Investoren Aktien kaufen oder wir gehen direkt zur Firma und machen bei einer Kapitalerhöhung mit. Das sind wir dann direkt Investor. Wenn wir es aber nicht schaffen, direkt mit der Firma zu reden oder direkt bei so einer Runde mitzumachen oder direkt Aktien abzukaufen, gibt es auch noch eine Möglichkeit, dass man sich bei bereits bestehenden Investoren mit unterbeteiligt. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass wir schon versuchen, überall direkt zu investieren. Wir sind jetzt bei den größten weltweit 20 Unternehmen bei über 13 direkt investiert und bei den beim Rest typischerweise über SPVs, sogenannten Zero-Zero-SPVs. Das sind SPVs, die einfach nur als Aggregationsvehikel dienen, aber sonst keine weiteren Kosten haben.
Du sagst oft, dass einige der besten Investmentlektionen aus unerwarteten Bereichen kommen. Welche Lektion aus deinem Leben außerhalb der Finanzwelt beeinflusst heute noch, wie du investiert oder Stapleton führst?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Es gibt natürlich viele Themen, aber ich glaube, zwei Themen haben mich sehr geprägt, sind beide familiärer Natur. Nummer eins, ich hatte vorher schon erwähnt, mein Vater ist auch Unternehmer gewesen. Von ihm habe ich, glaube ich, einfach gelernt, diese Haltung, ja, einfach mach einfach, das wird schon klappen. Und speziell, er hatte auch so, also spezifisch hat er auch so ein Hemden-Business aufgebaut gehabt und auch hat einfach beobachtet, was funktioniert und hat es einfach mal angefangen und letztendlich wurde es dann ganz groß und dann wurde sein Lager in einem Unwetter überflutet, sodass er alle Hemden wegwerfen durfte und dann hat er einfach wieder neu gestartet und das hat mich auch, glaube ich, inspiriert, diese einfach, okay, im schlimmsten Fall einfach wieder aufstehen und das Ganze noch machen, aber dann nochmal viel besser.
Das Beste aus der Situation machen, ja.
Genau.
Heute möchte ja Stapleton den Zugang zu Unternehmen wie OpenAI, Canva oder Epic Games, bevor sie an die Börse gehen. Um zu verstehen, warum das relevant ist, muss man zunächst verstehen, warum Private Equity
sind eben nicht an der Börse notiert, dann ist Private Equity eigentlich die häufiger vorkommende Anlegerklasse, außer dass halt die typischerweise nicht den privaten Investoren zur Verfügung steht. Und im Bereich Private Equity gibt es dann wieder einige Unterscheidungen, beispielsweise Venture Capital ist sozusagen eine Unterform von Private Equity. Das bedeutet, das sind die Unternehmen, die Wagniskapital erhalten und so ihre Forschung oder ihre Innovation, die am Anfang zunächst Geld kostet, finanzieren, bevor sie dann sehr erfolgreich werden. Und das sind dann die heutigen, alle großen führenden Technologieunternehmen, die man heute an der Börse kennt oder die heute noch privat sind, wie SpaceX, OpenAI, Anthropic etc. Die sind alle sozusagen Venture Capital finanziert und wir beschäftigen uns mit denen, die eben noch nicht an der Börse sind. Das Ganze ist halt extrem spannend, aber auch nicht ganz einfach umzusetzen.
Und wahrscheinlich ein bisschen risikoreicher, als wenn die Firma schon an der Börse kotiert ist.
Da muss ich widersprechen. Also risikoreicher heißt nicht, dass es, also, oder das heißt nicht pauschal, dass alle Unternehmen, die an der Börse, nicht an der Börse sind, risikoreicher sind einfach nicht so liquide. Das ist der Unterschied. Aber gerade die Firmen zum Beispiel, in die wir investieren, die größten 20 Technologieunternehmen, sind mittlerweile wirkliche Blue Chips. Also mit Milliarden von Umsätzen, mit etablierten Geschäftsmodellen, ausreichend Finanzierung. Und die sind wahrscheinlich viel weniger riskant als viele andere Unternehmen, die an der Börse sonst so sind.
Eben, du sagst oft, dass viele der spannendsten Unternehmen lange wachsen, bevor sie überhaupt an die Börse kommen. Hat sich die eigentliche Wertschöpfung von den öffentlichen Märkten in die privaten Märkte verlagert?
Vor rund 25 Jahren gingen die Unternehmen typischerweise nach 4-5 Jahren an die Börse. Das heißt, sie haben ihre Finanzierungsrunde gekriegt und dann irgendwann sind sie an die Börse gegangen, wenn es erfolgreich war. Das war sozusagen der einzige Kanal, um Liquidität zu bekommen, indem das Unternehmen entweder verkauft wurde oder an die Börse ging. Heute sind Unternehmen oft im Schnitt mehr als 13,5 Jahre privat gehalten. Es gibt Unternehmen, die müssen noch nie an die Börse gehen. Und zwar die Frage ist, die man sich stellen muss, warum gehen eigentlich Unternehmen überhaupt an die Börse?
Das wollte ich gleich fragen. Ja, was sind eigentlich die Beweggründe heutzutage noch, dass man an die Börse geht?
Das eine ist natürlich Kapitalerhöhungen. Das heißt, man geht typischerweise an die Börse, macht eine Kapitalerhöhung und erschließt sich einem Anlegerkreis, der neu ist. Das sind einfach die Börseninvestoren. Und zweitens die Liquidität. Bei dem Kapital ist es so, dass die privaten Märkte mittlerweile unendlich viel Kapital haben. Es gibt keinen Grund, dass eine gute Firma kein Kapital bekommt. Das ist kein Grund mehr, an die Börse zu gehen. Und der zweite Grund ist die Liquidität. Oft ist es so, dass Unternehmen im Venture Capital finanziert sind oder man hat Mitarbeiter, die Aktienoptionen haben oder es gibt einfach Beweggründe, warum die Firma an die Börse will, damit alle verkaufen können. Und heute ist das aber auch nicht mehr gegeben, weil der Sekundärmarkt für Anteile von diesen privat gehaltenen Unternehmen ist mittlerweile so groß und liquide. Das heißt, Unternehmen können weiter privat bleiben, aber ihre Anteilseigner können trotzdem verkaufen. Und das sozusagen eliminiert eigentlich die Beweggründe und Und jetzt auch ganz ehrlich, warum sollte man dann an die Börse gehen, wenn man dort den ganzen Quartalsfokus nur hat und wirklich einfach nicht mehr einfach langfristig arbeiten kann? Und das können sie eben heute schon.
Eben, also ich meine, du hast es erklärt, hat sich extrem gewandelt. Also vor 20 Jahren war es ja eigentlich fast nahezu unmöglich, in Private Equity zu investieren, dass man eben auch Zugang zu Unternehmen wie jetzt OpenAI oder Canva bekommt. Klar, das waren dazu mal andere Unternehmen zu dieser Zeit vor 20 Jahren. Was denkst du, warum verändert sich das gerade jetzt so markant? Genau wegen Firmen wie euch oder gibt es andere Beweggründe?
Also vielleicht, wie konnte man früher in diese Firmen investieren? In diesen Firmen konnte man nur investieren, wenn man 20 Jahre vorher oder 10 Jahre vorher vielleicht sein Investment in 20 Venture Capital Fonds gemacht hat und sozusagen hatte man dazu mal einen Venture Capital Fonds Manager selektieren müssen. Man hätte dazu mal hoffen müssen, dass seine These aufgeht. Dann hätten sie die erfolgreichen Firmen identifizieren müssen und dann hätte man 10 Jahre warten müssen, um dann bei 20 Fonds vielleicht 5-mal ein sozusagen Unicorn zu haben. Heute geht es auch viel direkter. Heute weiß man schon, welches die erfolgreichen Unternehmen sind. Natürlich ist die Wertgenerierung nicht mehr natürlich von null auf mehrere Milliarden. Auf der anderen Seite, wenn man das um Abschreibe bereinigt, dann spielt es auch nicht so eine Rolle. Und heute weiß man schon, welche die erfolgreichen Unternehmen sind und man kann eben über sogenannte Secondaries, indem man bestehenden Investoren die Anteile abkauft, sich heute einfach systematisch an allen 20 beteiligen, ohne 10 Jahre vorher auf verschiedene Thesen zu setzen.
Aber vielleicht nochmal ganz kurz, also was machen diese Unternehmen dann so interessant, eben wie jetzt OpenAI, Epic Games, bevor sie an die Börse gehen?
Die Unternehmen, da sie Venture Capital finanziert sind, fokussieren hauptsächlich auf neuen innovativen Geschäftsmodellen, Technologien und sind sozusagen in der Lage, einfach viele Jahre zu forschen und irgendwas ganz Neues zu kreieren. Und natürlich scheitern die meisten Unternehmen in dem frühen Stadium, aber wenn dann die Unternehmen sich erfolgreich durchsetzen, dann haben sie natürlich eine riesige Wachstumsmöglichkeit. Also wie viele irgendwie 5 Jahre, 10 oder sogar Jahrzehnte lang Potenzial, 30-100% im Jahr zu wachsen. Und wenn man jetzt gerade heute denkt an AI, Space-Technologie, Defense, Fintech, da gibt es ja Unternehmen, die könnte man sich heute schon nicht mehr wegdenken. Und die sind immer noch privat gehalten. Und sie werden, wenn sie dann irgendwann mal an die Börse gehen, zu den 10 größten Firmen der Welt zählen.
Du hast es schon angetönt, bezüglich eben Wachstumsmöglichkeiten. Da denkt man sofort natürlich an Renditechancen, die man bei solchen Unternehmen hat. Was sind aber deiner Meinung nach die größten Mythen oder Missverständnisse rund um das Thema Private Equity?
Also Private Equity ist ja doch wirklich ein ganz großer, also vielseitiger Bereich. Es gibt Private Equity, wo man auf Kostenoptimierung setzt und Financial Engineering, das ist weniger das, was wir machen. Wir investieren eher, das nennt sich dann technisch Growth Equity oder auch bekannt als Pre-IPO. Das heißt, die Mythen sind teilweise, und man kann gar nicht investieren. Das war vielleicht vor ein paar Jahren oder 5 Jahren vielleicht noch der Fall, aber heute geht das eben schon. Das zweite Thema ist, ja, wenn man dann in diese Firmen investiert, wenn sie schon erfolgreich sind, dann hatte man das meist schon verpasst. Das sehe ich jetzt nicht, das ist erst der Anfang. Die Unternehmen können, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß sie werden können. Also heute ist Nvidia 5 Trillion Dollars wert und die privaten Unternehmen, die heute privat sind, die führend sind, könnten irgendwie locker 10 Trillion erreichen, immer noch sich verzehnfachen. Also ganz spannend.
Eben, wenn du jetzt in einem Satz erklären müsstest, warum Private Equity heute wichtiger ist als je zuvor, was würdest du sagen?
Gerade heute, vor allem als Investor an der Börse, werden manche eher traditionellen Unternehmen nicht mehr investierbar, weil dieses Risiko durch Innovation, Disruption ist durch die Investoren nicht mehr einzupreisen. Das heißt, viele Softwareunternehmen sind ja schon zurückgegangen. Das heißt, dafür würde man auch in der Zukunft weniger Geld bezahlen für solche Unternehmen. Und die ganze Innovation, die beschränkt sich eigentlich auf diese, sagen wir mal, Magnificent Seven oder auf die privaten Firmen. Das heißt, wenn man eben nicht sich in dem Bereich bewegt, dann verpasst man eben unglaublich viel. Und also nicht nur jetzt für einen kurzen Zeitraum viel, sondern eben über viele, viele, viele Jahre. Deswegen müsste man sich heute positionieren.
Private Equity ist ja längst kein Thema mehr für Milliardäre oder nur institutionelle Investoren. Es wird ja auch im zunehmenden Fenster, das zeigt, wie sich die Wirtschaft selbst verändert. Was sagt der Aufstieg von Private Equity über die Zukunft von Unternehmen aus? Also was verraten uns private Märkte darüber, wo Innovation heute stattfindet? Also findet das eher so ein bisschen im Geheimen statt? Oder wie siehst du die Veränderung hier?
Ja, bei so privaten Unternehmen fokussiert man sich auf Geschäftsmodelle, die sozusagen vor 10 Jahren, als diese Firmen vielleicht gegründet wurden, dazu mal undenkbar waren. Also man denke an also heute Airbnb oder Spotify oder SpaceTech oder Tesla oder etc. waren wirklich so die ersten. Und das heißt, viele dieser Venture Capital finanzierten Unternehmen können sich eben leisten, auf ganz verrückte große Ideen zu wetten. Und viele davon scheitern auch. Aber wenn man dann richtig liegt, dann ist natürlich der Markt riesengroß. Und das ist eigentlich das.
Und eben denkst du, dass es der Zugang zu dem Private Equity immer vereinfacht wird, dass dann vielleicht die Aktien gar nicht mehr an die Börse gehen oder die Firmen gar nicht mehr an die Börse gehen wollen? Siehst du da schon auch so eine gewisse Tendenz?
Auf jeden Fall. Also ich denke, wie gesagt, wie vorher erwähnt, die Gründe sind weggefallen. Viele Unternehmen scheuen sich natürlich, dass da immer dieser Fokus ist auf Quartalsberichterstattung und dass sie sich offenlegen müssen gegenüber anderen Firmen oder allgemein. Entsprechend glaube ich, dass sich dieses Segment zwischen Private Equity und Public Markets, also nennen wir es mal Pre-IPO, als gesamtheitliches Investmentsegment deutlich etablieren wird. Weil es sind dann sozusagen Unternehmen, die eben nicht alle diese Vorschriften erfüllen müssen, aber trotzdem unglaublich viel Wert sind und Werte generieren und Investoren, die da rein wollen. Wahrscheinlich gibt es dann in dem Bereich sozusagen halt andere Reporting- und Transparenzkriterien dann, die ein bisschen abgespeckter sind. Und auf der anderen Seite erlauben sie dann sozusagen mehr Investoren da zu investieren und den Unternehmen einfach langfristiger gut zu wachsen außerhalb von der Börse.
Eben, wenn du dir die Unternehmen anschaust, die aktuell im Private Market besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Welche Trends erkennst du für die nächsten 5 bis 10 Jahre?
Ich denke, die heutigen Trends, die wir jetzt derzeit sehen, wie AI, Defense, Fintech, werden sich grundsätzlich nicht groß verändern. Das heißt, da wird es einfach weitergehen und viele der Firmen, die werden noch die nächsten 10 Jahre erfolgreich sein. Man sieht ja auch an ein paar börsennotierten Unternehmen, wie sich immer wieder diese Unternehmen neu erfinden. Wobei, wenn man jetzt guckt, wo sonst die ganzen großen Segmente oder Industrien liegen, ich denke auch, es gibt sicherlich dann neue große Commerce-Firmen oder Payments-Firmen oder im Bereich Healthcare oder AI-Powered Services. Das sind, glaube ich, noch spannende neue Trends, die dann kommen könnten, aber mit zum Beispiel unserem Top 20-Produkt haben wir auch schon einen großen Fokus auf AI, Defense, Robotics, ist auch ein großes Thema, und Fintech und dergleichen.
Sprich noch ein bisschen über KI, ist natürlich jetzt so das große Thema. Es gibt auch viele Ängste rund um das Thema KI, gerade wenn es jetzt um den Bezug Jobverluste geht. Aber jetzt aus Investorensicht, wo siehst du da die größten Chancen?
Gut, eben die Meinung spaltet sich bezüglich der Arbeitsplätze. Natürlich ist es eine große Gefahr. Auf der anderen Seite ist die Menschheit auch wandlungsfähig. Für Investoren sehe ich eine enorme Chance, wenn man jetzt mal schaut, zum Beispiel Anthropic durch Claude, durch die Fähigkeit, komplette Softwareprogramme neu zu schreiben innerhalb von einem Wochenende vielleicht sogar. Dann hat man gesehen, wie Vermögenswerte an der Börse schon signifikant zurückgegangen sind. Und wenn man natürlich die ganze Auswirkung als Ganzes sieht von all diesen Unternehmen, die vielleicht Werte verlieren aufgrund von diesem AI-Thema und wie groß AI heute erst noch ist, ist es eigentlich noch relativ früh. Also ich meine, wer von uns benutzt schon professionell Claude heute? Es ist für nicht ein kleiner Teil und ich denke, als Investor sollte man sich dort immer noch positionieren, weil man sonst einfach nicht dabei ist bei den ganzen großen Themen.
Genau, so haben wir über die Märkte gesprochen. An dieser Stelle auch ein kleiner Disclaimer, dass es keine Anlageempfehlung ist. Aber jetzt möchten wir noch ein bisschen über dich als Person hinter dem Unternehmen Stapleton sprechen. Und zwar, als du früher mit 12 Jahren schon angefangen hast, Graffiti zu machen, hättest du dir jemals vorstellen können, eines Tages ein Fintech-Unternehmen zu führen?
Ich denke, natürlich nein. Ich wusste immer, ich wusste damals nicht, aber glaube ich, war die Spur schon vorhergesehen, dass ich dann mal Unternehmer werde vom Typ. Aber letztendlich, glaube ich, was mich immer bis dato getrieben hat, war diese Neugierde, alles zu verstehen und warum ist die Welt, wie sie ist, und dann einfach zu machen. Und die Kombination sozusagen führt schlussendlich dazu, dass man einfach etwas macht und letztendlich, irgendwie war das dann vielleicht Zufall, vielleicht auch nicht. Letztendlich habe ich dann doch die ganzen verschiedensten Karriereschritte, die ich so dazwischen hatte, bis ich Stapleton gegründet hatte, machen jetzt plötzlich im Nachhinein Sinn.
Ja, im Nachhinein, in der Retroperspektive macht noch vieles Sinn. Welche Gewohnheit aus deinen früheren Unternehmerjahren hast du bis heute beibehalten? Also gibt es so gewisse Rituale, die du seit Gründung beibehalten hast?
Ich muss sagen, es gibt sicherlich einige Sachen, die ich beibehalten habe, aber auch viele Sachen, die ich gelernt habe über die Zeit. Also beispielsweise mein erstes Unternehmen, der Hedge Fund, da haben wir einfach technisch das gemacht, was wir machen mussten, aber wir haben uns keine Gedanken gemacht über Unternehmenskultur und Wert und etc. Das haben wir definitiv heute sicher anders gemacht. Als Person würde ich sagen, ich glaube, ja, wie gesagt, es ist eigentlich gar nicht, welche Erfahrung man konkret hat, sondern eher, wer man als Person einstellt, mit wem man arbeitet, wer man eigentlich ist, weil wenn man wirklich will und interessiert ist und sich in dem Verein liest oder irgendwie nachdenkt und nochmal um die Ecke denkt, dann wird man immer zum Erfolg kommen. Und ich denke, das habe ich schon auch als Kind gelernt und ja, jetzt mache ich das so.
Du hast über Unternehmenskultur gesprochen. Was für eine Unternehmenskultur habt ihr bei Stapleton?
Ach, schwierig, jetzt in einem Satz jetzt zu sagen, aber wir wollen Leute, die selbstständig denken, arbeiten, sich und fühlen wie Unternehmer.
Der Unternehmer im Unternehmen, ja.
Remote first, zählt der Prozess und letztendlich die Arbeit, die Resultate, aber nicht die Zeit, die man einsetzt. Und ja, und einfach strukturiertes Arbeiten, Denken und einfach immer wollen und vorwärts machen.
Und hattest du dann auch noch ein bisschen Platz für deine kreative Seite? Weil das Business selber ist ja schon sehr zahlengetrieben, Struktur. Und eben, du hast es gesagt, der künstlerische Aspekt. Also wie zeigt sich der in deinem täglichen Leben? Also kannst du den noch ein bisschen ausleben bei Stapleton?
Ich versuche natürlich schon noch meine Zeit auch anders einzusetzen als Stapleton. Aber doch, ich würde sagen, das Resultat oder das Stapleton als sich ist nicht nur Zahlen, sondern auch vor allem die Kreativität, die uns auszeichnet, weil wir haben einige World First Produkte lanciert und da kommt man nicht einfach drauf, wenn man was kopiert oder einfach zahlentechnisch rangeht, sondern ich glaube, die Kreativität ist weiterhin extrem wichtig. Aber auch so macht mir immer noch das ganze Design Spaß. Also von Company Logo über Farben etc.
Also es gibt eben noch Möglichkeiten, da die Kreativität ein bisschen auszuleben.
Auf jeden Fall.
Schaust du auch bei anderen Unternehmen so ein bisschen auf die Kreativität der Geschäftsidee des Unternehmens? Ist das auch ein Aspekt, wo du sagst, wow, das ist sehr, sehr wichtig? Oder schaust du da eher auf die Zahlen?
Also jetzt in Form von unserem Portfolio ist es relativ einfach. Wir haben einen Indexansatz, das heißt, es werden einfach systematisch die jeweils 20 wertvollsten Unternehmen ausgewählt. Jedes Quartal, da arbeiten wir mit Morningstar Pitchbook zusammen, die den Index berechnen. Entsprechend bleibt, selbst wenn wir Unternehmen gut oder schlecht finden, gar nicht so die Möglichkeit auszuwählen. Darüber hinaus haben wir aber auch thematische Produkte, wo natürlich das Thema an sich doch relevant ist, aber wir gehen jetzt nicht so tief und bewerten das Unternehmen wirklich so, das sind mehr die Venture Capitalists, die das wirklich machen im Detail.
Das war Unlocked, präsentiert von SwissQuote. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast und bewerten Sie uns mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. SwissQuote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.